Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
Ulrike Herrmann von der Taz. Ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ja, hallo.
Frau Herrmann, wir wollen ein Stück weit die Woche sortieren, aber auch den heutigen Tag. Und deswegen schauen wir gleich nach Datteln 4, ein neues Kohlekraftwerk, obwohl Deutschland aus der Kohle aussteigen will. Frau Herrmann, Deutschland will bis 2038 aus der Kohleverstromung aussteigen, aber heute geht ein neues Steinkohlekraftwerk ganz offiziell in Betrieb, Datteln 4 im nördlichen Ruhrgebiet, und mehrere Umweltorganisationen sind schon dort, um zu protestieren, unter anderem der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland.
Das ist wirklich ein in Stahl und Beton gegossene 180 Meter hohe Provokation. Klar ist aber auch, die Proteste werden weitergehen. Die Klagen des BUND sind noch anhängig. Es gibt keine rechtskräftige Genehmigung für das Kraftwerk. Und wer anschaltet, kann auch wieder abschalten.
Glauben Sie, dass das passieren wird, dass wieder abgeschaltet wird?
Also gut, ich kann diese Rechtsstreitigkeiten nicht beurteilen, die aber schon seit Jahren laufen. Also man muss sich vorstellen, dass Datteln 4 eigentlich 2010 schon ans Netz gehen sollte. Dann gab es Baumängel, dann gab es diese Klagen. Jetzt ist 2020. Also ich bin da gespalten, weil was natürlich auch stimmt, ist, dass Datteln 4 ein modernes Kraftwerk ist, dass dafür andere abgeschaltet werden sollen, die weniger modern sind. Zur Wahrheit gehört auch, dass wir im Augenblick ohne Kohle gar nicht genug Strom produzieren würden. Vor allen Dingen dann, wenn Sonne nicht scheint, Wind nicht bläst, dann braucht man ja Grundlast. Man könnte natürlich Gaskraftwerke benutzen. Eigentlich ist das auch der Plan.
Aber die sind nicht effizient genug?
Ja, vor allen Dingen ist es so, dass Gas, zwar wenn man es direkt verbrennt, weniger Treibhausgase emittiert als Kohle. Gleichzeitig ist aber es so, dass bei der Förderung von Gas sehr viel Treibhausgase entstehen, sodass man eigentlich auch nicht weiß, ob da die CO2-Bilanz wirklich besser ist. Das heißt, aber andererseits, ich will jetzt hier nicht den Eindruck erwecken, als müssten wir nicht aus der Kohle aussteigen, nicht? Es ist ja völlig klar, dass man die Welt nicht weiter aufheizen kann, und man muss ja nur rausgucken aus dem Fenster und sieht, dass wir schon die dritte Dürreperiode haben und dass einfach nicht genug Regen fällt, und das ist ja bereits eine Auswirkung des Klimawandels. Und wir können es auf keinen Fall riskieren, dass es noch schlimmer wird.
Aber trotzdem haben Sie eigentlich gerade alle Argumente aufgelistet, die zum Beispiel auch Armin Laschet, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, auflisten würde für dieses Kraftwerk.
Ja, genau, weil man muss sich klar machen, also aus meiner Sicht, das ist extrem umstritten, aber meine Sicht ist, dass man, wenn man nur noch Ökostrom benutzen will und die gesamte Wirtschaft auf Ökostrom umstellen möchte, dass man dann auf Wachstum verzichten muss. Oder noch schlimmer, die Wirtschaft muss schrumpfen. Und dafür gibt es bisher kein Konzept, sondern alle gehen davon aus, auch viele Umweltschützer, dass man eigentlich so eine Art grünes Wachstum haben könnte. Und das ist aus meiner Sicht eine Illusion.
Aber warum? Warum kann es nicht auch möglich sein, zu konsumieren und gleichzeitig nicht den Planeten zu zerstören?
Ja, weil, um den Gedanken zu verstehen, muss man wissen, dass die einzige Energieform, die man überhaupt ökologisch herstellen kann, ist Strom. Also durch Windräder, durch Solar. Mhm. Das heißt, man muss die gesamte Wirtschaft, alles auf Strom umstellen. Also den Verkehr, die Heizung, die Industrie, alles. So, und dann kann man ja jetzt sehen, im Augenblick ist es so, das sind die Zahlen von 2019 und das war schon ein gutes Ökostromjahr, dass im Augenblick der Anteil des Ökostroms am gesamten Energieverbrauch in Deutschland sind 7,6%.
In einem guten Jahr.
In einem guten Jahr. So, und da sieht man eben, wie enorm die Herausforderung ist. Es gibt jetzt keine Alternative dazu, weil, wie gesagt, man kann den Planeten ja nicht immer weiter aufheizen. Aber die Herausforderung ist derartig enorm und die Pläne sind derartig bescheiden, dass es wirklich ein Grauen ist.
Aber was ist dann die Lösung, wenn Sie gleichzeitig sagen, dieses Denken hin zu einem Schrumpfen der Wirtschaft, das existiert ja. Also A, in Plänen kaum, und B, wichtiger, in den Köpfen der Menschen überhaupt nicht.
Nee, also aus meiner Sicht ist es so, wir reden ganz viel über Klimaschutz. Faktisch passiert aber fast nichts. Und es ist so, dass alle wissen, dass wir gegen die Wand fahren, und keiner erforscht den Bremsweg. Also, weil das Problem ist tiefer, als man denkt. Es ist nicht so, dass nur die Politiker jetzt nichts tun würden und dass die Lobbyisten da irgendwie gegen den Klimaschutz agieren, was sie natürlich tun. Aber das Problem ist eigentlich, dass auch belastbare Ausstiegsszenarien fehlen, wenn man sich mal die Größe des Problems klar macht.
Das heißt, so etwas, was wir heute in Datteln sehen, ist im Endeffekt auch nur, ich nenne es jetzt mal zugespitzt, das Symptom einer Lebenslüge?
Ja, aber genau. Also materiell gesehen, ja, so oder strukturell. Deswegen, trotzdem ist es, und ich möchte ganz ausdrücklich sagen, dass ich Mitglied des BUND bin, der da ja jetzt gerade demonstriert. Ah. Das ist jetzt keine, was ich sage, ist keine Kritik an den Demonstranten. Weil das, was der BUND da macht oder Greenpeace oder Fridays for Future oder Ende Gelände, die da ja alle demonstrieren, ist absolut wichtig, weil das ja dann, weil das ja als politisches Signal wichtig ist, dass die Bevölkerung eigentlich bereit ist, umzusteuern. Und ohne dieses politische Signal passiert ja gar nichts. Und es ist unzweifelhaft so, dass wir nicht weiter fossile Energie verbrennen können. Nur man muss sich die Größe der Aufgabe klar machen.
Hier bei uns im Studio ist Ulrike Herrmann von der TAZ. Und Frau Herrmann, was wir gestern wieder überall in den USA gehört haben, bei Demonstrationen in vielen Städten, ist unter anderem das hier. Ich kann nicht atmen, rufe. Zehntausende Menschen haben gestern wieder in verschiedenen amerikanischen Städten demonstriert. In Minneapolis ist es auch wieder zu Ausschreitungen und Plünderungen gekommen. Man muss sagen, mal wieder, denn der Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem übertrieben harten Polizeieinsatz, der ist ja keine Seltenheit. Es gibt eine lange Liste von Menschen, die dadurch gestorben sind. Und auch die Reaktionen, die wir jetzt wieder erleben, die sehen wir in aller Regelmäßigkeit. Jetzt ist einer der vier Beamten angeklagt worden wegen Mordes. Kann es Gerechtigkeit geben?
Naja, ist ja schon mal gut, dass er angeklagt worden ist. Das ist ja ein Fortschritt. Aber natürlich ist völlig klar, dass die USA als Gesamtgesellschaft und die Polizei insbesondere absolut rassistisch sind.
Das heißt, es kann in einem Einzelfall vielleicht so etwas wie Gerechtigkeit geben?
Also auf jeden Fall ist klar, dass sowas wieder passieren wird. Und vor allen Dingen ist ja unter dieser absoluten Schwelle des Mordes ist ja noch viel denkbar an Drangsalierung. Und amerikanische Schriftsteller in den USA verarbeiten ja diese Gewalterfahrung durch die weiße Polizei, auch in der Literatur. Das ist ein sehr häufiges Thema. Und ob sich da strukturell jetzt was bessern wird, würde ich bezweifeln. Jedenfalls so lange, wie Trump an der Macht ist. Weil Trump diese Art von Rassismus ja geradezu befördert.
Aber Trump hat für seine Verhältnisse, um ihn mal zu verteidigen, schon relativ früh auch auf die Polizei hier hingewiesen und gesagt, das war nicht richtig.
Ja, das stimmt. Das ist besser als beispielsweise bei diesem Vorfall in Charleston, wo er ja eigentlich immer noch sozusagen Demonstranten, die da auch gegen Gewalt demonstriert haben, immer nur diffamiert hat.
Wo er gesagt hat, auf beiden Seiten gibt es gute Menschen, auch
genau,
bei den Neonazis.
Ja, so ungefähr, genau. Vielleicht zeigt, dass er Angst hat, dass dieser Zwischenfall seine Wiederwahl gefährden könnte. Nicht?
Glauben Sie das? Weil die Afroamerikaner wählen ja eh schon immer mehrheitlich Demokraten. Bei der Wahl gegen Hillary Clinton hat er gerade mal 8% der Stimmen bei Afroamerikanern bekommen.
Ja, genau. Das stimmt. Ich muss Ihnen da recht geben. Eigentlich ist es so, dass Trump an die Macht gekommen ist, weil er Rassist ist. Also die ihn gewählt haben, haben ihn gewählt, weil er nicht Obama ist. Also das ist war eine Reaktion unter anderem auch auf Obama. Also die Rassisten fühlten sich da irgendwie fremd in diesem Land. Aber man muss natürlich auch sehen, dass Trump schon bei der letzten Wahl eigentlich nicht die Mehrheit hatte. Er hatte ja 3 Millionen Stimmen weniger als Clinton. Und das liegt ja nur an diesem seltsamen System mit den Wahlmännern in den einzelnen Staaten, dass er da überhaupt Präsident werden konnte. Diesmal ist ja damit zu rechnen, dass eigentlich alle Demokraten zur Wahl gehen werden. Also jeder, der gehen kann, wird sich an der Wahl beteiligen, weil letztes Mal war es ja so, dass sehr viele Amerikaner noch dachten, ach, ist eigentlich sowieso egal, wer Präsident ist. Der kann ja nichts ausrichten und viele Demokraten wollten Clinton nicht wählen und sind zu Hause geblieben. So, diesen Fehler werden die nicht nochmal machen.
Aber das gilt ja höchstwahrscheinlich auch für viele Trump-Anhänger, die sich in den letzten Jahren herauskristallisiert haben, die 2016 noch nicht gewählt werden. Also auch da ist jemand mit einer höheren Mobilisierung zu rechnen.
Also soweit ich das damals beobachtet habe, aber gut, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da die absolute Wahlforscherin bin.
Ich bin es auch nicht.
War es ja so, dass die Trump-Wähler schon alle mobilisiert waren. Also die waren ja alle bei den Urnen. Das Problem waren nicht die Republikaner, sondern das Problem waren die Demokraten. Also man muss sagen, dass die Republikaner strukturell in den USA eine Minderheit sind, was sie auch wissen. Weswegen sie ja dann dieses unter anderem dieses Gerrymandering machen, also dass sie die Wahlkreise so zuschneiden, dass dann immer wieder ihr Kandidat gewählt wird und so. Also sie versuchen mit allen Mitteln indem sie einfach auch beim Wahlrecht tricksen, versuchen sie ja die ärmere Bevölkerung davon abzuhalten, überhaupt zur Wahl zu gehen.
Lassen Sie uns nochmal auf den Tod von George Floyd zurückkommen und auf die Demonstration, die wir jetzt seit 3 Tagen sehen. Trump hat ja neben seiner Kritik an der Polizei und er hat auch die Familie angerufen, hat er ja auch per Twitter, also per seinem Medium, im Endeffekt einen Spruch aus der Zeit der Bürgerrechtsbewegung nochmal aufleben lassen, nämlich wenn die Plünderungen starten, dann wird auch geschossen. Das hat in den 50er, 60er Jahren gab es da mal einen weißen Polizeichef, der das gesagt hat. Trump hat das auch so aufgegriffen und will es natürlich auch wieder nicht so gemeint haben. Aber glauben Sie, dass er durch seine Handlungen jetzt die wenigen afroamerikanischen Wähler, die er überhaupt hat, noch verlieren kann?
Also das weiß ich nicht, weil es ist ja überraschend, dass ihn überhaupt Afroamerikaner gewählt haben. Also das müssen ja wirklich Leute sein, die gar keine Augen im Kopf haben, aber vielleicht sind die jetzt doch erschüttert. Ich glaube eher, dass es anders laufen wird, dass jetzt diese Ausschreitungen natürlich Trump tendenziell in die Hände spielen, weil er... Eigentlich hat er ja nichts zu bieten, außer eben immer so zu tun, als würde er für Law and Order und für die Bewaffnung des Einzelnen stehen. Und wenn es zu solchen Ausschreitungen kommt, dann ist natürlich die Reaktion in den USA, oh, ich muss mich persönlich schützen. Und dafür steht ja Trump. Hm. Insofern ist es zwar verständlich, dass es jetzt zur Ausschreitung kommt, aber sozusagen aus europäischer Sicht, wenn man hofft, dass Trump endlich weg ist, ist es bedauerlich, weil...
Was ich mir in den letzten Tagen immer wieder überlegt habe in der Diskussion um Polizeigewalt in den USA, ist, dass es, oder ich frage Sie, ist es nicht auch ein Stück weit wohlfeil, wenn wir hier in Deutschland das kritisieren, wo es doch auch bei uns in Deutschland systematischen Rassismus gibt gegen Minderheiten?
Ja, das ist so. Also ich meine, da gibt es ja jetzt gerade den Fall in Nordrhein-Westfalen, nicht, wo ein Kurde im Gefängnis verbrannt ist, obwohl er noch nicht mal der richtige, also ich meine, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber obwohl er noch nicht mal der richtige Angeklagte war und die Polizei eigentlich wusste, dass sie den Falschen hatten. Da sieht man natürlich, dass es rassistische Tendenzen auch hier in der Polizei gibt oder auch andere Asylbewerber sind schon in Polizeigewahrsam umgekommen, ohne dass man die Umstände jemals aufgeklärt hätte. Minderheiten hier berichten ja auch davon, dass sie sich ganz anders und sehr vorsichtig gegenüber der Polizei verhalten müssen, um da jetzt nicht in Schwierigkeiten zu kommen. Oder dass jeder, der schwarz ist, kann berichten, dass er von der Polizei sehr viel häufiger kontrolliert wird, als wenn man weiß ist. Also das gibt es auch alles hier, ja. Okay. Aber trotzdem würde ich sagen, dass die strukturelle rassistische Gewalt in den USA noch viel größer ist als hier. Obwohl wir das hier auch kennen, ist es da noch extremer.
Ulrike Herrmann bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Herrmann, Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin, hatte in dieser Woche mal wieder einen Moment, der für große Worte tatsächlich geeignet gewesen ist.
Heute ist der Moment, das Kapitel unserer Generation hinzuzufügen und einen weiteren mutigen Schritt in eine Union der Nachhaltigkeit zu tun. Wir sind das der nächsten Generation schuldig. Lang lebe Europa. Vive l'Europe. Long live Europe. Thank you.
Es geht um die 750 Milliarden Euro, die die EU-Kommission vorschlägt für einen Wiederaufbaufonds. Ist dieser Fonds die großen Worte von Ursula von der Leyen wert?
In gewisser Weise ja. 750 Milliarden sind schon mal eine große Summe, obwohl, das muss man jetzt auch mal zugeben, wenn man das dann umrechnet auf die Jahre, wo dieses Programm laufen soll, dann ist das ungefähr 1% des Bruttoinlandsprodukts der EU. Also das ist jetzt nicht so viel, wie es klingt, aber es ist viel. Und vor allen Dingen muss man sehen, dass etwas völlig Neues passiert, nämlich die EU-Kommission darf zum ersten Mal Schulden aufnehmen und wird damit sozusagen auch zum ersten Mal handlungsfähig. Denn bis dahin konnte die EU eigentlich immer nur das ausgeben, was vorher an Zuschüssen oder an Einzahlungen von den Mitgliedsländern kam. Und das Zweite ist, das ist auch sehr wichtig, diese 750 Milliarden, falls sie so kommen, sind ja zum größten Teil Zuschüsse. Also 500 Milliarden sollen dann direkt ausgezahlt werden an die besonders betroffenen Corona-Länder. Und das muss nicht zurückgezahlt werden, was nichts anderes bedeutet, als dass Deutschland gesagt hat, okay, wir zahlen wirklich eine sehr große Summe davon. Hat sich also wirklich als Nettozahler positioniert. Damit hat Merkel denn von der Leyen hat ja sozusagen das Merkel-Macron-Programm nur noch gesteigert.
Die Ursprungs- das waren 500 Milliarden.
Und durch dieses Signal hat Deutschland eigentlich gesagt, okay, wir stehen zur Eurozone, wir stehen zur EU, wir sind auch bereit, für die EU zu zahlen. Und damit macht Merkel eigentlich das, was Kohl auch immer gemacht hat. Wenn es schwierig wurde, hat er eben das sozusagen das Portemonnaie gezündet, zückt und Bimbis ausgeteilt. Und das macht sie jetzt auch und das ist richtig.
Die haben aber schon ganz richtig gesagt, wenn das so kommt, denn die Mitgliedstaaten müssen ja zustimmen. Es gibt vier Länder, die sich ganz explizit dagegen wenden. Das sind Österreich, die Niederlande, Dänemark und Schweden. Und sie haben die als die geizigen vier bezeichnet in einem Kommentar.
Ja, die vier nennen sich selber ja The Frugal Four, also die sparsamen vier. Aber das wurde natürlich sofort verballhornt, nicht von mir, sondern von allen, völlig zu Recht, nämlich als die geizigen vier. Weil diese vier Länder sind absolut dagegen, dass es Zuschüsse gibt. Also sie wollen nicht zahlen, aber ich glaube nicht, dass diese vier Länder damit durchkommen werden. Also aus zwei Gründen. Das eine ist, man muss etwas machen, um den Binnenmarkt zu retten. Und alle vier profitieren extrem vom Binnenmarkt. Also vor allen Dingen Dänemark, Schweden und die Niederlande haben extreme Exportüberschüsse. Und wo sollen sie denn hinverkaufen, wenn nicht in die EU? Und das andere ist natürlich, dass diese kleinen vier gegen die großen vier, nämlich Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland, nicht wirklich eine Chance haben. Das heißt, was die machen werden, und da könnten sie natürlich durchaus erfolgreich sein, ist, dass sie versuchen, jetzt ihre eigenen Konditionen zu verbessern. Mhm. Also da nachzuverhandeln, eigene Privilegien rauszukriegen und so weiter.
Aber was ist so geizig daran, wenn man sagt, wir wollen keine direkten Zuschüsse, wir wollen, wenn, dann Kredite vergeben? Es geht ja um tatsächlich sehr viel Geld und auch die Frage, was mit dem Geld gemacht wird. Ich kann mal einen anderen Kommentar noch zitieren, das ist in der FAZ.
Ja.
Da geht es darum, Mut anstelle von immer mehr Geld wäre vielleicht die gute Lösung. Ein solches Projekt erfordert eine strikte Aufsicht und man muss kein Euroskeptiker sein, um hier wenig Hoffnung zu haben.
Ja, das mit der strikten Aufsicht, das ist ja durchaus beliebt. Also es wird ja immer der Eindruck erweckt, als könnten nur die Deutschen mit Geld umgehen und alle anderen wüssten ja nicht, wie es läuft. Und das ist einfach sehr unfair. Also wenn man zum Beispiel Italien anguckt, in den letzten 20 Jahren, also in der Zeit des Euros, muss man feststellen, obwohl das viele Deutsche nicht glauben wollen, dass die Italiener viel härter gespart haben als die Deutschen. Und das ist genau das Problem. Die Italiener haben sich geradezu in die Krise gespart und diese neoliberalen Programme, die EU immer auflegt, haben in Italien das Desaster nur vergrößert. Also man kann jetzt nicht noch mehr liberale Projekte starten, dann ist die EU am Ende. Und worum es eigentlich geht, letztlich ist ja, dass alle Länder zu gleichen Konditionen Schulden aufnehmen können. Also dass diese Zinsen, die Zinsdifferenz, die wir haben, sinkt. Wenn man jetzt dieses ganze Programm nicht will, das kann man ja sagen, dann muss man bereit sein, dass die EZB Staatsanleihen kaufen kann, bis zum Abwinken. Das wollen diese Leute aber auch nicht. Nur was nicht geht, ist zu sagen, die EZB darf nicht handeln und sonst machen wir auch nichts. Hm. Denn das ist der schnellste Weg in den Untergang der EU und auch der Eurozone.
In den Untergang?
Ja, weil...
Das ist ein drastisches Wort.
Ja, ist drastisch, aber es ist so... das wissen ja viele Leute schon, dass die Europäische Zentralbank kauft ja schon Staatsanleihen auf, um die Zinsen für Spanien und Italien zu drücken. Und trotzdem ist die Zinsdifferenz zwischen Deutschland und und Italien immer noch bei ungefähr 2 Prozentpunkten. Jetzt denken viele Leute vielleicht, okay, 2% ist doch auch nichts. Das ist extrem viel, wenn gleichzeitig, das ist ja der Fall für Italien, die Wirtschaft um 8% einbricht. So, das heißt, irgendwas muss da passieren, dass die Italiener die gleiche Chance haben, sich zu verschulden, wie die Deutschen. Vielleicht, um das ganz konkret zu machen, wo das Problem ist, weil Zinsen und EZB und dann diese 750 Milliarden, das ist ja alles so abstrakt. Im Augenblick ist es so, und das ist auch eine Statistik, mit der die Europäische Kommission immer kommt. Im Augenblick ist es so, dass die Hälfte aller Anträge, die Firmen zu unterstützen, aus Deutschland kommt. Für die gesamte EU. Ja, das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Deutschland will ja jetzt der Lufthansa helfen und man hat auch schon Adidas Kredite gegeben und so weiter.
Das heißt, die anderen Länder haben gar nicht diese Möglichkeit.
Genau, das muss ja immer alles bewilligt werden von der EU wegen potenzieller Wettbewerbsverzerrung. Genau, und jetzt kann ja die EU sehen, wer stellt da überhaupt Anträge. Und da stellt man fest, die Hälfte aller Anträge sind aus Deutschland. Genau, wie Sie sagen, die anderen Länder haben ganz offensichtlich nicht das Geld, ihre Unternehmen zu unterstützen. Jetzt stelle man sich mal vor, das läuft ungebremst so weiter, dann ist es so, dass nach der Corona-Krise auf dem europäischen Binnenmarkt nur noch deutsche Firmen existieren. Das kann niemand wollen, weil für diese deutschen Firmen wäre nämlich dann auch die Frage, an wen sie noch verkaufen sollen, wenn alle anderen ja leider pleite sind. Die Hütte brennt wirklich. Und gerade weil die EU und auch die Eurozone kurz vorm Kollaps sind, hat sich ja Merkel bewegt. Das ist sozusagen, diese 750 Milliarden sind ein Zeichen dafür, dass Merkel tatsächlich verstanden hat, dass die EU extrem in Gefahr ist.
Frau Herrmann, Sie haben gerade schon mal die Lufthansa angesprochen, als wir über die Europäische Union gesprochen haben. Und die hat sich jetzt in der Nacht geeinigt mit der EU-Kommission. Es geht um Auflagen, damit die Lufthansa das milliardenschwere Rettungspaket der Bundesregierung auch annehmen kann. Die Lufthansa muss an den Flughäfen Frankfurt und München je einem Wettbewerber einen Teil ihrer Start- und Landerechte übertragen. Das heißt, diese insgesamt 9 Milliarden Staatshilfe der Bundesregierung sind jetzt auf einem weiteren guten Weg. Ist das eine gute Nachricht für alle, die das mit ihren Steuern bezahlen?
Da muss man vielleicht erstmal sagen, dass die Rettung der Lufthansa wird nicht mit den Steuern gezahlt, sondern es ist so, dass der Staat Kredite aufnimmt, um damit dann seine Kapitaleinlage bei der Lufthansa zu finanzieren. Ja, ist das eine gute Nachricht? Also man muss sagen, dass der Luftverkehr natürlich extrem zur Klimaerwärmung beiträgt, sowohl über die CO2-Emissionen als auch über die Kondensstreifen. Und eigentlich wäre es natürlich am besten, wenn überhaupt nicht geflogen würde. Aber man kann jetzt nicht mitten in der Krise ad hoc beschließen, hier wird nicht mehr geflogen. Denn dann gibt es ja überhaupt keinen Plan, was man jetzt mit den Angestellten macht.
Das sind über 100.000 Menschen.
Ja, genau. Davon leben ja ganze Regionen, vor allen Dingen beispielsweise Frankfurt. Das heißt, jetzt muss man die Lufthansa erstmal retten und sich hinterher überlegen, wie man den Klimawandel voranbringt. Das kriegt man jedenfalls nicht gleichzeitig hin.
Aber das heißt, Sie sagen widerwillig ja.
Ja, genau. Widerwillig ja ist genau die richtige Zusammenfassung.
Die Frage ist aber natürlich, wenn wir jetzt einmal bei diesem Paket für Lufthansa sind, warum kommen wir dann nicht auch gleich zu einem Paket für die Autoindustrie?
Ja, das Paket für die Autoindustrie wird ja demnächst beschlossen. Nicht? Das nächste Woche ist ja der Autogipfel. Und da wird irgendwas kommen. Was wahrscheinlich nicht kommt, ist eine Abwrackprämie, weil man damit ja sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat nach der Finanzkrise. Da gab es ja auch schon eine Abwrackprämie. Viele erinnern sich daran, weil dann passiert eigentlich nur eins, nämlich es werden Käufe vorgezogen. Also es gibt enorme Mitnahmeeffekte und gleichzeitig modernisiert sich diese Branche nicht. Insofern bin ich mal gespannt, was stattdessen kommt. Aber irgendwas wird kommen, weil an der Automobilindustrie hängen letztlich 1,75 Millionen Arbeitsplätze. Der Maschinenbau, der daran hängt, leidet auch schwer. Ich bin mal gespannt. Aber,
ja. Wer auch auf was hofft, sind die Kommunen, die ja jetzt durch die einbrechenden Steuern vor allem belastet sind. Heute Morgen im Deutschlandfunk war der Bürgermeister der Stadt Illingen im Saarland, Armin König. Der hat der Unionsfraktion im Bundestag einen Brief geschrieben. Die sollte sich doch dafür einsetzen, dass Bund und Länder den Kommunen die Steuerausfälle ersetzen und die Altschulden übernehmen. Das ist gerade in der Unionsfraktion eigentlich nicht als gute Idee angesehen. Das hier hat Armin König gesagt.
Wir haben also schon in den ersten Tagen Stundungsanträge bekommen. Wir haben Anträge bekommen, Mieten zu erlassen. Dort kommen jetzt Milliarden zusammen, die auch nicht mehr aufzuholen sind. Und wir sind definitiv systemrelevant, mit Sicherheit systemrelevanter als etwa die Autoindustrie, mit Sicherheit systemrelevanter als etwa die deutsche Lufthansa. Denn ohne die Kommunen wird es keine Demokratie auf Dauer geben.
Heißt das also tatsächlich, der Bund und die Länder sollten die Altschulden übernehmen?
Ja, also diese Debatte gab es ja schon vor Corona und das ist absolut richtig. Denn dann wird ja immer so getan, ja, wie diese überschuldeten Kommunen, die können angeblich nicht wirtschaften. Das ist völliger Unsinn, weil die Kommunen können letztlich gar nicht entscheiden, wie viele Einnahmen sie haben. Die zentrale Einnahme ist ja die Gewerbesteuer. Mhm. Und da gibt es Kommunen wie Ingolstadt, die haben Audi. Und dann gibt es andere Kommunen, die haben niemanden, der irgendwie substanziell Gewerbesteuer zahlen könnte. Das heißt, die Einnahmen der Kommunen sind extrem unterschiedlich, immer davon abhängig, wo die Unternehmen sitzen. So, und das andere ist, dass ausgerechnet die armen Kommunen, die keine Firmen haben, sind meistens die Kommunen, die sehr hohe Sozialhilfe zahlen müssen, weil viele Leute da eben in Bedrängnis geraten.
Im Kreislauf.
Ja, aber auch die Sozialhilfe und ihre Höhe wird nicht etwa von den Kommunen entschieden, sondern das sind alles Bundesgesetze. So, das heißt, diese armen Kommunen, und das Saarland ist natürlich da reichlich gesegnet mit diesen armen Kommunen, sitzen total in der Falle. Viele strukturschwache Gegenden sind dann auch das Ruhrgebiet oder Nordhessen. Und diese Kommunen müssen eine Chance haben und sie müssen entschuldet werden, weil ja gleichzeitig im Grundgesetz steht, dass irgendwie die Lebensbedingungen überall ähnlich sein sollen. In Wahrheit ist es aber so, dass die Leute, die in einer reichen Kommune leben, beispielsweise München, die haben alles, nicht? Die haben Schwimmbäder, die haben Konzertsäle, während die Leute, die in einer armen Kommune sitzen, die haben doch nicht mal ein Freibad. So, und das geht so nicht.
Aber das heißt, die reicheren Kommunen sollten einfach zusehen? Ist das fair?
Ja, das ist fair, weil, wie gesagt, die profitieren ja die ganze Zeit davon, dass sie Unternehmen in ihrem Gebiet haben, während die anderen
dazu. Aber das kann ihnen ja nicht zum Nachteil gerechnet werden.
Nee, das ist ja, aber das ist doch die falsche Diskussion. Keine reiche Kommune hat einen Nachteil, wenn eine arme Kommune entschuldet wird. Sondern das Einzige, was passiert ist, dass dann sozusagen die strukturelle Ungerechtigkeit zwischen reichen und armen Kommunen wird durch den Bund ein bisschen ausgeglichen. Und der Bürgermeister aus Illingen hatte ja absolut recht. Und das darf man nicht vergessen. Die Kommunen sind tatsächlich systemrelevant. Und wenn das so ist, und das ist ja die Erfahrung von allen Menschen, die in einer armen Kommune sind, dass man Stadtverordneter ist, und man macht mit an dieser kommunalen Demokratie. Und man stellt fest, das Einzige, was man da machen kann, ist irgendwelche Sparbeschlüsse exekutieren. Und man kann überhaupt nicht gestalten. Dann ist dazu niemand mehr bereit. Das heißt, an der Basis wird die Demokratie zerstört. Das ist außerordentlich gefährlich.
Das muss man, glaube ich, nichts mehr hinzufügen. Ulrike Herrmann ist bei uns von der Taz. Frau Herrmann, die Amerikaner wie auch die Europäer versuchen, eine Antwort darauf zu finden, dass der chinesische Volkskongress ein Sicherheitsgesetz beschlossen hat, das die Autonomie der Stadt Hongkong höchstwahrscheinlich in großem Maße einschneiden wird. Das hier ist die Antwort des US-Präsidenten.
Therefore, I am directing my administration to begin the process of eliminating policy exemptions that give Hong Kong different and special treatment.
Also da gibt es darum, dass zum Beispiel Exporterleichterungen aufgekündigt werden, die Hongkong bisher genossen hat. Es geht auch darum, dass gewisse chinesische Studenten nicht mehr einreisen sollen in die USA. Das hier ist die Antwort des Bundesaußenministers Heiko Maas.
Meinungs- und Versammlungsfreiheit und auch die demokratische Debatte in Hongkong müssen auch in Zukunft respektiert werden. Und dafür wollen wir uns als EU sehr deutlich einsetzen gegenüber China.
Wo ist der Unterschied zwischen diesen beiden Antworten?
Naja, also bei der EU ist einfach unklar, was sie eigentlich machen wollen. Also das wird so laufen, dass man das im Zweifel ansprechen wird und auch da sozusagen sehr moderat, so war es ja mal in der Vergangenheit, während sozusagen dann typisch Trump zu Sanktionen greift. In gewisser Weise, glaube ich, ist es diesmal so, dass die EU eigentlich dankbar ist, dass Trump die Arbeit für sie erledigt. Mhm. Denn man muss ja eines klar sagen, die Chinesen halten sich nicht an den Vertrag, den es gab für Hongkong. Das sollte ja 50 Jahre lang eigentlich regiert werden nach dem Motto ein Land, zwei Systeme. Und eigentlich war die Unabhängigkeit der Justiz, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, das war alles garantiert. Und diesen Vertrag brechen die Chinesen jetzt. Das heißt, völkerrechtlich ist das eigentlich alles illegal, was die Chinesen in Hongkong machen. Und natürlich würde man sich eigentlich wünschen, dass man darauf irgendwie reagieren kann, auch um, weil einem ja auch die Menschen in Hongkong so leid tun. Und man natürlich versteht, dass sie frei sein wollen und nicht unter der Diktatur Chinas.
Aber die Europäer haben ja faktisch, das ist ja faktisch eine Nichtreaktion.
Ja, genau. Und die Europäer reagieren nicht und sind heimlich froh, dass es Trump macht. So, und das Interessante ist, das dürfte den Chinesen ja auch klar gewesen sein, dass Trump darauf reagieren wird, dass die Chinesen ganz offensichtlich Hongkong nicht mehr brauchen. Als Wirtschaftsstandort. Mhm. Bisher war ja die Rolle von Hongkong, dass es das Finanzzentrum war, dass es auch ein sehr wichtiger Standort für die Industrie war aus dem Ausland. Denn natürlich wollen Menschen aus dem Westen, die in China arbeiten, die eigentlich die gleichen Rechte haben wie zu Hause. Sie wollen in einem Umfeld sein, wo es Freiheiten gibt. Sie haben keine Lust, eigentlich in einer Diktatur zu leben. Deswegen war Hongkong außerordentlich beliebt.
Also eine Art Aushängeschild.
Ja, genau. Und da sind die westlichen Firmen gerne hingegangen, weil da haben sich ihre Mitarbeiter wohlgefühlt. So, und jetzt, wenn natürlich Hongkong jetzt so eine Art wenn Hongkong sozusagen unterdrückt wird, und das ist ja das, was die Chinesen anstreben, dann wird es eingegliedert wird sozusagen in diese Diktatur, dann wird es für Ausländer weniger attraktiv in Hongkong zu sein, oder sagen wir mal so, dann ist es nur noch genauso attraktiv in Hongkong zu sein wie in Shanghai oder anderen chinesischen Städten. Aber offenbar ist das etwas, wo die chinesische Führung jetzt denkt, das können sie sich erlauben.
Aber warum ist das so? Weil viele europäische, aber auch amerikanische, weltweite Unternehmen sich eh an die chinesischen Regeln irgendwann halten werden, weil sie mit den Chinesen Wirtschaft betreiben wollen.
Ja, genau. Die Chinesen haben sich jetzt wirtschaftlich derartig etabliert auf den Weltmärkten und sind so zentral als Lieferant. Das haben wir ja auch in der Corona-Krise gemerkt, was passiert, wenn China ausfällt in den Lieferketten, dass man sozusagen einen speziellen Hafen oder eine spezielle Enklave wie Hongkong nicht mehr braucht. Also aus chinesischer Sicht, nicht? Und in dem Moment, wo man sozusagen ökonomisch so stark ist, dass man auf Hongkong verzichten kann, wird diese Enklave jetzt auch eingemeindet in die chinesische Diktatur. Und das Problem, das aufgetaucht ist durch die Proteste in Hongkong, ist ja, dass die chinesische Führung Angst hat, dass sie ihr Gesicht verliert. Das ist sowieso ein ganz großes Problem gewesen, dass es keine Exit-Strategie gab, auch seitens der Demonstranten nicht, dass man den Konflikt immer eskaliert hat, was ich verstehen kann. Aber jetzt war natürlich für die chinesische Führung ganz klar, wir müssen hier zeigen, dass wir es sind, die regieren.
Frau Herrmann, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, Sie gehören zu den Gästen bei uns, die sehr aufmerksam während der ganzen Stunde die Musik hören.
Ja, das liegt daran, dass ich unmusikalisch bin.
Oh. Aber Sie haben Freude daran tatsächlich.
Ja, aber ich habe null Ahnung. Irgendwie muss es da einen Zusammenhang geben.
Das macht ja nichts. Das heißt aber, Sie kommen auch gerne wieder.
Genau.
Wunderbar. Herzlichen Dank für den heutigen Tag.